Meine Sorge ist ehrlich gesagt, gerade im deutschen Kontext, wir sind ja eher immer das Glas ist immer halb leer. Wie kriegt man denn da einen positiven Spin dahinter, einfach zu sagen, wir müssen da durch und ob du das jetzt magst oder nicht, aber das halt mit einem positiven Unterton zu legen.
Menschen, Marken, Möglichkeiten, Berger. Der Podcast für Business im Aufbruch.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal ist zu Gast Dr. Ralf Strauß. Er ist Managing Partner und Gründer des Marketing Tech Labs. Er ist Chairman der CMO Community und seit Juli diesen Jahres ist er sogar Vice President im World Marketing Council. Also ein echter Experte. Ich würde sogar sagen, Deutschlands renommiertester Experte zum Thema Marketing und Technologie. Er ist Herausgeber einer Benchmark-Studie, die kommt jedes Jahr. Das ist der Marketing Tech Monitor. Und wir sprechen heute über die Ergebnisse und was das für Unternehmen und Menschen alles so bedeutet.
Berger, der Podcast.
Ja, hallo Ralf, schön, dass du da bist. Du bist seit vielen Jahren eine sehr prägende Stimme im Marketing. Du bist einer der renommiertesten Marketingleute überhaupt in Deutschland. Was ist eigentlich für dich im Moment die treibende Kraft in dieser Transformation, so viel zu forschen, so viel zu gucken, was passiert? Was treibt dich an?
Also erstmal danke für die nette Einladung, danke für die netten und warmen Worte. Ich glaube, wenn du die letzten 25, 30 Jahre zurückguckst, es gab niemals eine Zeit, die spannender war in Marketing und Vertrieb als jetzt im Moment. Alle Konzepte, die mal, was weiß ich, in den 90er Jahren oder so vorgeschrieben worden sind, Regis McKenna, Real-Time Marketing, Real-Time Enterprise oder Peppers Rogers gab es ein tolles Buch mal, One-to-One-Marketing, was früher eher mehr so Utopie gewesen ist, heute ist alles da. Das heißt, du hast heute alle technischen Möglichkeiten, alle Tools, tatsächlich diese Konzepte umzusetzen. Eine super spannende Reise. Und das Spannende ist jetzt, aus Sicht der IT ist alles da. Die Frage ist nur die, während sich die IT oder IT-Anwendungen exponentiell weiterentwickeln, die Organisation maximal logarithmisch oder sogar nur linear, wie schaffst du es denn, solche Anwendungen, Tools, Gestaltungsoptionen letztendlich umzusetzen? Es hat ganz viel damit zu tun, mit Prozessen, mit Leuten mitnehmen, mit Know-how aufbauen in den jeweiligen Unternehmen. Ich glaube, eine spannende Zeit, schöner könnte es nicht sein. Wie gesagt, wir sprechen zwar dann über ganz viel über Tools und all solche Sachen, aber de facto das Tool ist ja nur der Enabler. Und wie kriegst du denn solche Sachen in einen Unternehmenskontext tatsächlich rein?
Gucken wir gleich ein bisschen genauer, was die Skills sind, die man braucht in dieser Transformationsreise. Vielleicht nochmal so ein bisschen so auf der Reise, die du gerade beschrieben hast, so ein ganz kurzes Moment inhalten. Wie würdest du in einem Satz die Marketinglandschaft 2025 eigentlich einschätzen?
Komplett im Aufruhr, kann man glaube ich sagen. Denn jedes Unternehmen, mit dem wir sprechen, ist eigentlich dabei zu sondieren, wie mache ich das denn, wie nutze ich KI-Anwendungen, was mache ich, welche Kompetenzen brauche ich, wie etabliere ich crossfunktionale Zusammenarbeit zwischen Marketing, Vertrieb und IT. Also ist, glaube ich, wirklich im Aufruhr. Und ein früherer Kollege von mir bei Audi meinte mal so schön, weißt du, wir haben uns 20 Jahre lang erfolgreich gegen CRM gewehrt und jetzt kriegen wir es halt von allen Seiten und es ist auch so, ne? Du musst CRM machen, CRM-Anwendungsszenarien, KI reinpacken und du kommst nicht mehr raus. Du musst es machen. Und wenn du es nicht machst, deine Wettbewerber machen es mit Sicherheit.
Gibt nur einen Weg nach vorne, ne? Du analysierst ja im Marketing Tech Monitor jedes Jahr, mittlerweile seit 7 Jahren, den Status quo. Erzähl mal so im ganz kurzen Wrap-up, wie funktioniert eigentlich der Marketing Tech Monitor? Wie entsteht der eigentlich?
Also der Marketing Tech Monitor ist noch ganz ursprünglich entstanden, wie viele Sachen in meinem Leben, ehrlich gesagt mehr durch Zufall, weil wir hatten innerhalb von einer Woche hatten wir 2 Workshops bei Kunden und die haben dann beide gesagt, aber du kennst doch alle, kannst du nicht mal 300, 400 Unternehmen befragen, wie gehen die denn mit diesen ganzen Themen um? Das war so die Geburtsstunde oder der Nukleus der Idee, mal auf Unternehmensseite großflächig Kolleginnen und Kollegen im Dach zu befragen. Und das war 2019. Da sind wir gestartet mit dem Marketing Tech Monitor und von vornherein getrieben eigentlich von der Idee zu sagen, wir wollen nicht reine Deskription machen, also sagen 33% sagen A und 95% sagen B, sondern eher dann sagen als normative Handlungsempfehlung, so what, was solltest du denn jetzt machen? Was haben wir gelernt aus den Daten? Also eher die zu übersetzen nach vorne, weniger deskriptiv als vielmehr normative Aussagen zu treffen. Und das ist die Idee dahinter. Dann kamen halt noch Case Studies mit dazu und. Und so ist der Marketing-Tech-Monitor praktisch gewachsen über die Jahre, immer mit irgendwelchen Spezialisierungsthemen im jeweiligen Jahr, ob das mal so CRM ist oder Ad-Fraud ist oder Retail-Media ist, aber tatsächlich im Kern immer zu gucken, Status-Quo-Verortung, wo steht ihr denn heute, was sind die Themen, Herausforderungen und was sind denn Empfehlungen, Handlungsempfehlungen, wie du es am besten machen solltest.
Eine Botschaft in 25 ist ja so ein bisschen Overtooling. Also viele Investitionen sind mittlerweile in Technologie gekommen, manchmal aber nicht sehr kuratiert, manchmal auch ein bisschen wildwuchsig. Was läuft hier eigentlich schief? Weil einerseits ist Marketingtechnologie sicherlich die Schiene, auf die wir fahren müssen. Andererseits kommen die Organisationen und deren Entscheider nicht ganz mit. Wie würdest du dieses Delta weiter beschreiben? Wie kommt man raus aus Overtooling?
Ich glaube, wenn wir gefragt haben im Marketing Tech Monitor, erste Frage, also teilweise haben wir Unternehmen 35, 40 verschiedene Anwendungen im Einsatz. Erste Frage, wie viel glaubt ihr denn von den Funktionalitäten, die ihr heute bereits lizenziert habt und auch sicherlich mit ganz viel Herzblut eingeführt habt in euren jeweiligen Unternehmen, wie viel nutzt ihr denn? Und 90% der Unternehmen an Dach sagen, wir nutzen maximal 30% davon. Kann man natürlich sagen, okay, vielleicht sind es die richtigen 30%, dann zahlt sich das aus. Oder ist es durch das intelligente Packaging auf Anbieterseite, dass du halt einfach große Suiten oder sowas nimmst, aber brauchst de facto nur ein paar Sachen daraus. Das aber so ist halt historisch gewachsen. Zweite Frage, die wir mal gestellt haben, ist, glaubt ihr denn, dass ihr in der Zukunft eher konsolidieren werdet oder eher noch weiter wachsen werdet? Und da sagen, glaube ich, über 60%, nee, wir werden weiter wachsen. Also durch KI wird die Anwendungslandschaft eher feingliedriger und weiter zersplittert. Und ich glaube, die Kunst muss dann sein in Zukunft, wie schaffe ich denn sinnvolle Integrationsmechanismen, aus der Vielzahl an verschiedenen Anwendungen, das hat was mit Prozessen, aber auch mit IT zu tun. Und das andere ist, ich glaube, ich muss etwas etablieren, das ist so ein Konsolidierungsmanagement oder Portfolio-Management. Welche Anwendungen haben Überdeckungen, brauche ich denn welche? Wir haben einen Kunden gehabt, ein Handelsunternehmen, die hatten, glaube ich, in 16 Ländern hatten die 8 verschiedene Content-Management-Systeme oder sowas. Du hast auch so ein paar Stilblüten, wo du einfach sagen musst, sorry, das ist funktional komplett überdeckend, dann lass uns doch mal gucken, dass wir hier konsolidieren, auch im Sinne von Total Cost of Ownership, dass wir das zusammenfahren und auch Maintenance und sowas. Also lass mal einmal das konsolidieren. Aber ich glaube, der Weg dahin ist bitter und schwierig, denn meistens sind diese Anwendungen alle gut eingeführt. Fachbereiche haben sich daran gewöhnt, die kennen diese Dinger. Und wenn du dann aus dem laufenden Prozess irgendwelche Anwendungen, die auch viele dann lieb gewonnen haben, herausreißt, besorgt man sich halt nicht unbedingt nur Freunde.
Jetzt hast du gerade KI schon genannt, ist ja Turbo-Booster, Brandbeschleuniger. Und am Ende des Tages fehlt manchmal vielleicht noch die ganz klare Einsicht, wo ist jetzt Mehrwert und wo ist jetzt Experimentierraum? Was würdest du sagen, wo stehen die Marketingorganisationen da gerade? Ist KI schon angekommen oder experimentiert man eigentlich noch?
Also ich glaube, die Mehrzahl der Organisationen ist nach wie vor im Experimentierstadium, zumindest auch was die Zahlen sagen. Und die wenigsten haben schon bereits geschafft, KI in den wirklich operativen Prozessen tief zu verankern. Also dass du wirklich sagst, das ist Teil meines Daily Business, sowas. Und das haben die wenigsten. Und wir hören auch von einer ganzen Reihe von Unternehmen, dass sie sagen, also richtig glücklich sind wir damit nicht, mit dem, was wir da bis jetzt gemacht haben. Also wir kriegen das Ding nicht richtig zum Laufen. Also es ist nett, dass wir so ein Showcase haben auf der grünen Wiese. Na, ist ja toll, dass wir es mal ausprobiert haben. Aber irgendwie so richtig glücklich sind wir damit nicht. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Studien, sowohl zu KI jetzt als auch früher zu CRM-Einführungen, wo gesagt wird, dass 80-85% der Projekte einfach scheitern. Und das liegt halt nicht an der IT, das liegt nicht an der IT-Anwendung, sondern habe ich es denn geschafft, diese IT-Anwendung elegant in die Organisation irgendwie reinzuatmen, dass das mit Freude aufgenommen wird, genutzt wird tatsächlich und die Organisation mitzunehmen.
Das ist ja eigentlich auch Kulturwandel, weil am Ende des Tages ist neue Technologie ja auch anderer Prozess, andere Fähigkeiten. Also eigentlich sprichst du an, dass es nicht gelungen ist, die Kultur für diese Technologie zu entwickeln.
Absolut. Und ich glaube, das Problem, weil du vorher noch gefragt hast, was mich umtreibt, das Problem potenziert sich jetzt noch. Denn auf der einen Seite kriegst du neue Anwendungen rein, wie KI. In KI wird es wahrscheinlich gehen in Richtung KI-Agenten. Das sehen wir an allen Ecken und Enden. Und damit ich den Geschäftsprozess auseinanderlegen kann praktisch und überall für verschiedene Domain-Areas oder Prozesskettenelemente jeweils einen Agenten draufsetze, brauche ich A1, ein tiefes Prozessverständnis. Und das zweite ist aggregierte Daten. Und wenn du mal rumschaust, ich glaube nur knapp 20-25% der Unternehmen sagen von sich selbst aus, dass sie ihre Daten alle beisammen haben. Okay, also dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass aus den Projekten nichts rauskommen kann, denn du hast deine Daten nicht aggregiert. Und das Zweite ist, frag mal, das hatten wir letztes Jahr im Marketing Tech Monitor, wie viel Prozent der Unternehmen sind denn wirklich sagen von sich selber aus, dass sie sattelfest sind, was Prozesse angeht. Da bist du auch nur knapp bei 30% sowas. Und ich glaube, meine Mutter hätte früher mal gesagt, mach mal deine Hausaufgaben, Junge. Das heißt, das größte Problem und die größten Herausforderungen, die wir haben im Moment, ist, diese Prozesse in Use Cases zu übersetzen und daraus Anforderungen an IT-Systeme herauszudrillen. Das ist also nicht das Tool, denn diese ganzen Tools sind ja nur ein Enabler für einen Geschäftszweck, ne? Wir führen ja kein Tool ein, nur damit wir mit dem Tool dann glücklich werden. Und das schaffen wir halt nicht. Das ist genau der Engpass. Wie schaffe ich es denn tatsächlich, Geschäftsstrategien in Use Cases zu übersetzen und die dann in Anforderungen zu übersetzen? Also was sehr handwerklich ist, ehrlich gesagt.
Du hast gerade den Prozess nochmal angesprochen. Bei Agentic AI ist ja ein großer Traum die Autonomie dieser Agenten. Also dass sie eigentlich untereinander sich selber einerseits trainieren, andererseits die Antworten liefern, andererseits auch wieder die Daten entsprechend für den nächsten Agent mitbringen. Ist dieser Traum der autonomen Agenten, die untereinander arbeiten, real oder glaubst du, das wird scheitern, weil es am Ende des Tages doch Barrieren gibt? Entweder seien sie in den Menschen, die dafür verantwortlich sind, oder die Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Was glaubst du, wie weit werden wir kommen mit Agenten?
Also ich glaube, sehr weit. Wir sind selber dabei in einer ganzen Reihe von Projekten, wo es darum geht, um Analysen, Analytics, als auch für Content Management. Und du siehst, dass Agenten dann schon ausgezeichnete Arbeit leisten können. Aber du hast dann halt nicht einen Agenten, sondern wie bei einer Versicherung, das sind dann halt 35, 40 Agenten unterwegs, die sich dann auch gegenseitig kontrollieren. Der eine hat, einem Agenten sind die ganzen CI, CD, Branding Guidelines abgebildet, im anderen Compliance, im anderen dann wieder rechtliche Anforderungen und dergleichen mehr. Also man baut ja praktisch so ein Ökosystem auf an Agenten, die sich auch gegenseitig kontrollieren. Läuft das schon hundertprozentig? Nein, sie lernen noch. Aber du musst auch eins sagen, wenn du aus der Lernphase draußen bist, die Ergebnisse, die wir bis jetzt gesehen haben, sind wirklich toll. Also du bringst mehr Intelligenz ins Spiel. Aber die Kunst ist halt wiederum, du musst halt eben Agenten sagen, was sollst du denn machen? Also du musst halt präzise sein, nicht schludern, sondern präzise sein in deinen Anforderungen, dass du sagst, das, lieber Agent, ist deine Aufgabe und du musst die anderen Agenten dementsprechend kontrollieren. Und das ist also mehr so ein inhaltlich-konzeptionelles Thema, als das ein KI-Thema ist.
Jetzt bauen wir mit Agenten oftmals so ein bisschen Strukturen nach, die wir früher mit Rollen und Jobs besetzt haben. Das heißt also, die Fähigkeiten, die ein einzeln Trainierter interdisziplinär mit anderen zusammen erarbeitet haben, können wir das durch Agenten ersetzen. Und dein Thema, was dir auch, glaube ich, sehr wichtig ist, ist ja auch Kultur und Zusammenarbeit. Du sprichst immer von pretty best friends. Also es sollte so sein, dass Kultur und Zusammenarbeit gut Hand in Hand geht. Was glaubst du, was macht das mit Jobs und Rollen in den Unternehmen? Stehen wir an einer ganz neuen Ära für HR? Brauchen wir ganz neue Leute? Wie viel Change können wir den jetzigen zumuten und wie viel kommt in der nächsten Generation nativ dazu?
Also ich glaube, also mehrere Facetten. Die eine Facette ist die, wir haben auch gefragt beim Marketing Tech Monitor, alle reden über crossfunktionale Zusammenarbeit, dass die einfach unabdingbar ist, um verschiedene Projekte zum Laufen zu bringen. Wir haben gefragt, was hindert euch denn daran, also das Thema crossfunktionale Zusammenarbeit ist ja auch alles andere als neu, ne? Was hindert euch denn daran, crossfunktional zusammenzuarbeiten? Sind es, weiß nicht, Silos, sind das unterschiedliche Sprachbarrieren, unterschiedliche Sozialisationen und was auch immer? Und eins kam raus und an der Stelle grüßt Niccolo Machiavelli, Macht. Also tatsächlich, du hast halt Machtstrukturen in Unternehmen. Und bei einem Projekt hat mal ein Bereichsleiter unter vier Augen zu mir gesagt, weißt du, ich habe mir nicht die letzten 20 Jahre mich in dem Unternehmen langsam hochgearbeitet, habe mir hier mein kleines Imperium aufgebaut, um mir das dann zerschlagen zu lassen von irgendwelchen IT-Systemen oder neuen Anwendungen, sowas. Ne? Also wie finde ich denn Vehikel, um Eleganz und Change Management durchs Unternehmen zu treiben? Zweitens aber, was ich dazu brauche, ist tatsächlich einfach Know-how. Du musst verstehen, was machen denn diese Dinger alle? Also nicht nur auf so eine Bild-Zeitungs-Headline-Ebene, sondern mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht denn ein Agent? Auch oder andere Themen, was macht denn eine Marketing-Automatisierung? Was passiert denn da tatsächlich? Ne? ist das am Ende des Tages multivariate Statistik, aber ich muss mal meine Arme drumherum bekommen. Und wir haben mit der europäischen Marketingagenda, ist mein schönstes Bonbon, mal gefragt, auch jetzt für 2025, wie viele der Unternehmen glauben denn über Europa hinweg, dass sie neue Kompetenzen brauchen? Da sagen 98%, ja, wir brauchen neue Kompetenzen. Absolut. Zweite Frage, hast du denn als Unternehmen ein differenziertes Skills- und Competency-Profil, dass man wirklich sagt, ein paar Kollegen brauchen diese Kompetenzen, andere brauchen halt diese Kompetenzen, sowas. Also jetzt nicht, ich schicke euch alle zu einer Konferenz und ihr geht Schnittchen essen, sondern tatsächlich überlege mir, welche Fähigkeiten brauche ich, welche Kompetenzen brauche ich und baue die systematisch auf. Dann knallt der Wert auf 8% runter. Dann fragst du, wer von euch hat denn, so Juchheißersa-Patriotismus, ne? Wer von euch hat denn tatsächlich das Thema Training aus Weiterbildung als Priorität auf der Agenda stehen für 2025? Da knallt der Wert auf 2% runter. Und ich glaube, was wir hoffentlich machen, heute und in Zukunft, ist weniger technikverliebt irgendwelchen Tools hinterher zu hecheln, sondern einfach mal zu sagen, so, wir müssen einfach die Leute befähigen, ausbilden. Und wie mache ich denn sowas systematisch? Ne? Also jetzt nicht nur so stroboskoplichtmäßig, ich blitze dir mal kurz was ins Hirn, sondern dass die Leute wirklich in breiter Aufstellung in der Organisation verstehen, was das ist und ihre Arme drumherum schließen können. Meistens hast du ja Reaktanzen, weil du nicht verstehst, worum es da wirklich geht. Und du lebst halt so in so einem Halbnebel.
Diese 2%, die du gerade angesprochen hast, was glaubst du, was ist der Grund? Ist das Entscheidungsblindheit? Ist das mangelnde Einsicht? Ist das ein deutsches Problem, dass man so mit Change irgendwie dann doch nicht so recht zurechtkommt? So never change a running system vielleicht, so ein bisschen aus der Champions League der deutschen Wirtschaft heraus?
Ja, es sind eine Interpretation könnte sein. Auf der einen Seite ist natürlich mehr fancy, sich mit irgendwelchen schönen Applikationen auseinanderzusetzen, ne? Das ganze Thema Aus- und Weiterbildung systematisch aufzuziehen, ist natürlich nicht so richtig fancy, wie du hast ein paar tolle Anwendungen und du probierst mal was aus. Das sehe ich ein Thema. Das zweite Thema ist, das ist halt auch einfach unglaublich mühevoll. Wir haben zwei schöne Beispiele, auch im Monitor von der Firma Cosnova als Beauty-Firma, die sagen, wir haben tatsächlich 800 unserer Mitarbeiter durch Trainings durchgejagt. Und, ja, aber jetzt nicht nur also 5 oder 10, sondern wirklich, wir brauchen das Wissen breitflächig, dass alle ein Verständnis dafür haben, was machen wir denn, warum machen wir das?
Es gibt eigentlich keinen, der es nicht braucht.
Ja, absolut. Aber das musst du halt machen. Das ist halt ein Riesenaufwand. Oder ein schönes Beispiel ist auch von Nestlé, die dann gesagt haben, wir bieten alle möglichen Trainings an, aber wir versuchen die nicht mehr von oben nach unten aufzuoktroyieren, sondern mehr, wir versuchen bei den Kolleginnen und Kollegen so ein Fear of Missing Out zu generieren, dass sie sagen, Mensch, da muss ich dabei sein. Und Uwe, du warst beim Training, ich war nicht bei dem Training, das möchte ich auch gerne sehen. Also eher mehr so Begehrlichkeiten, Fear of Missing Out, das möchte ich, ich möchte das Wissen auch für mich selber erobern. Sowas. Und das ist natürlich alles jetzt nicht Fast and Furious und das ist nicht direkt Glory, Glory, sondern das ist halt wirklich einfach mühevoll, das ist wirklich aufwendig.
Das bedarf ja dann eines Arbeitgebenden, der das möchte, der das finanzieren kann. Das muss man ja in jeder wirtschaftlichen Situation sich auch ein bisschen leisten können, seine Mitarbeiter alle mitzunehmen. Es braucht aber auch Arbeitnehmende, die da Bock drauf haben, um das mal gut deutsch zu sagen. Was glaubst du, wer werden die Verlierer sein? An welcher Stelle wird es so einen Breakpunkt geben, wo man merkt, jetzt haben wir doch den Zug verpasst, jetzt ist es vorbei. Und das kann dann sowohl ein individuelles Schicksal sein für einen Arbeitnehmenden, aber vielleicht auch für einen ganzen Industriezweig oder für eine Company. Wie vermeidet man diesen Punkt, dass es denn doch zu spät ist?
Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Auch in meiner europäischen Rolle sehe ich es in Ländern wie Litauen oder Portugal, die deutlich aktiver damit umgehen. Die sagen, wir haben richtig Spaß dran. Ne? Ich möchte dieses Thema für mich erobern und entdecken, sowas. Und auch wenn ich mich da mit Leuten an unterschiedlichen Altersstufen unterhalte, die haben alle Lust drauf, was Neues zu machen, sowas. Ne? Das ist wirklich so Fear of Missing Out. Meine Sorge ist ehrlich gesagt, gerade im deutschen Kontext, wir sind ja eher immer das Glas ist immer halb leer. Wie kriegt man denn da einen positiven Spin dahinter, einfach zu sagen, wir müssen da durch und ob du das jetzt magst oder nicht, wir müssen da durch, aber das halt mit einem positiven Unterton zu belegen, dass du auch nicht sagst, ich erwarte, dass mein Arbeitgeber mich dann schult, sondern einfach also selber kommst. Ne? Wir müssen selber aktiv werden und müssen uns diese Themen erschließen. Es wird auch ein Arbeitgeber, ganz ehrlich gesagt, niemals alles liefern können. Der kann alle möglichen Angebote machen. Da ich ja fast 20 Jahre im Konzern gearbeitet habe, habe ich ganz oft solche Situationen gesehen, wo du Leuten Trainings angeboten hast. Aber da wurde halbherzig zugeschaut und während dem Training wurden E-Mails beantwortet oder sowas. Ne? Also wie schaffst du so eine Atmosphäre zu schaffen, dass das eher positiv ist? Das kann ich dir halt nicht per Stallorder aufoktroyieren, sondern das musst du eher generieren, dass man sagt, Mensch, ich habe Lust da drauf.
Im Moment hört man immer wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es teilst, aber es kommt so bei mir immer so ein bisschen an, dass Marketing-Junioren im Moment schwierige Einstiege haben, weil viele sagen, nee, das macht jetzt eigentlich auch erstmal unsere KI und unsere Technologie. Wir brauchen gar nicht so viele Junioren, weil wir brauchen jetzt eher Senioren. Wir brauchen jetzt eigentlich eher sehr erfahren, die mit dieser Technologie sofort verstehen, was kann ich da rausholen. Siehst du das auch? Oder andersrum gesagt, was würdest du eigentlich Marketing-Junioren jetzt raten, wie sie sich ihren Weg in dieser neuen, sich gerade formenden Gesellschaft, Wirtschaftsstruktur und wahrscheinlich auch Technologieumgebung, wie finden die da ihren Weg?
Also ich glaube, vom Ausbildungsgang her heraus würde ich erstmal gucken, dass ich immer irgendwas kombiniere, keine Ahnung, Marketing oder wie auch immer die Studiengänge heißen an den jeweiligen Hochschulen, immer in Kombination mit irgendwas, was Informatik angeht. Also ich von vornherein in meiner gesamten Ausbildung universitär schon anfange, mich diesen Themen dann zu öffnen. Das ist, glaube ich, Thema eins. Thema zwei, ich glaube, ist so ein momentaner Zyklus, wo du sagst, ja, die Junioren werden es schwer haben. Wahrscheinlich in 8 Wochen sitzen wir beiden da und sagen, die Junioren kommen wieder, weil viele der Projekte nicht vernünftig laufen oder sowas und du brauchst wieder neue Leute und neue Ideen. Sowas. Also ich würde das nicht überbewerten. Aber ich glaube schon, dass du dich als Junior eher darauf wappnen musst, ein breiteres Portfolio an den Tisch zu bringen, an Kompetenzen, an Inhalten, die du irgendwann mitgenommen hast, als jemals zuvor. Und ich glaube auch, für jemanden, der als Junior jetzt irgendwo einsteigt, es wird ihn oder sie das ganze Leben begleiten, diese Themen. Ne?
Also das hört nicht mehr auf.
Ist jetzt, ne? Ist kein One-Off.
Alle 6 Monate Umschulung so ein bisschen, also weil die Zyklen werden tatsächlich kürzer.
Absolut. Und ich glaube wirklich, Uwe, die große Herausforderung ist, die Organisation entwickelt sich halt nur linear oder logarithmisch und die Technologien exponentiell. Das heißt, ich glaube, auch für Junioren wird es tausende von Möglichkeiten geben, in Randthemen oder auch in diesen crossfunktionalen Zusammenarbeit ganz tolle Berufseinstiegsmöglichkeiten zu finden. Und das ist eher toll, das ist einfach eher traumhaft.
Würdest du denn sagen, dass die Workforce oder die Nachfrage nach Marketeers ungebrochen hoch ist? Ich wage mal einen kleinen Vergleich in einer Welt, als die Robotik und die Produktionstechniken in der Automobilindustrie zum Beispiel durch Roboter ersetzt wurden, die berühmten KUKA-Arme, die menschenleere Fabrik, die Autos baut. In Amerika, in der South by Southwest, bei dem Festival wurde immer so ein bisschen geträumt vom autonomen Unternehmen, weil die Daten, die Agenten sich sozusagen. Glaubst du, dass es insgesamt weniger Jobs geben wird in der Marketingwelt von morgen, weil die Technologie halt den Menschen dann doch absorbiert?
Also ich glaube, alle repetitiven Aufgaben, also wirklich da so in der Exekution, ne, werden ganz viele Sachen einfach wegfallen, ne, wo du vorher ganz viele Leute darauf gebraucht hast. Wir sehen es gerade im Handelsbereich. Da gibt es nach wie vor Unternehmen, die haben, was nicht, 40, 50, 60 Leute im Bereich Handzettelproduktion da sitzen, sowas. Ne? Das wirst du nicht mehr haben, das glaube ich nicht. Ne? Dann hast du vielleicht noch 5, 8 oder 10 da sitzen, aber ich glaube, du brauchst nicht mehr diese Vielzahl an Menschen. Absolut. Aber es werden neue Bilder herauskommen. Ja, neue Berufsbilder, die wir heute noch gar nicht mal vor geistigem Auge haben. Die alten, auch wenn ich dich angucke als Agentur, die alten Berufsbilder, du hast einen Kontakt oder Junior-Kontakt, Senior-Kontakt oder sonst irgendwas. Ich glaube, die verschwimmen. Und wir müssen uns eher überlegen, was sind denn auch solche Profile, die wir in Zukunft brauchen und aufbauen müssen. Kenne ich die heute schon? Absolut nein. Aber dann bin ich wieder beim Thema, was sind die Use Cases, die ich bedienen muss und welche Form von Kompetenzen muss ich an den Tisch bringen und wie kann ich die denn in verschiedenen Rollen bündeln? Und ich glaube, was uns halt unglaublich schwer fällt, ist aus diesen etablierten Rollenfunktionsrastern mal rauszugehen und zu sagen, nimm alles vom Tisch, was du die letzten 30 Jahre gemacht hast und einfach mal überlegen, ganz frei, welche Kompetenzen brauche ich und wie kann ich denn sinnvolle Personas bauen und wie kann ich die Leute dann auch aus- und weiterbilden. Und da tun wir es halt unglaublich schwer. Das hat mit den bestehenden Stellenbeschreibungen halt jedenfalls gar nichts mehr zu tun.
Wenn du von dem Wir sprichst, dann gehe ich jetzt mal auf diese Deutschland-Ebene, denn du hast einen großen Vorteil, du kannst es wirklich in der Dachregion und auch in Europa sehr gut einschätzen. Du bist ja mittlerweile, herzlichen Glückwunsch, seit Juli auch Vice President vom Marketing World Council. Also herzlichen Glückwunsch für diese Position. Du bist in der CMO-Community in Europa sehr gut vernetzt. Sag doch mal, wenn du dieses Wir formulierst, wo steht Deutschland eigentlich? Müssen wir uns langsam Sorgen machen? Du hast gerade Portugal und Litauen schon erwähnt. Aber müssen wir uns nicht langsam Sorgen machen? Ist das nicht tatsächlich ein Aufwachmoment, den wir gerade auch erkennen müssen?
Gute Frage. Ich glaube ja, in jeder Beziehung. Das ist einfach, im Englischen würde man sagen, so Complacency, so Behäbigkeit ist, glaube ich, im Moment fehl am Platz. Und also ich bin immer wieder begeistert aus meiner europäischen Rolle heraus, wenn du nach Litauen gehst und nach Portugal gehst, sowas, wo Unternehmen, Youngsters, etablierte Unternehmen mit Startups zusammenarbeiten, neue Sachen ausprobieren, auch keine Angst haben zu scheitern, wo auch Scheitern nicht so das Menetekel ist, das dann in deinem Lebenslauf steht, wie in Deutschland, sondern es gehört einfach mit dazu. Also lerne es auch, dass halt Sachen nicht funktionieren.
Also Startup Deutschland.
Ja, wir haben, glaube ich, auch eine verfehlte Mentalität. Wir versuchen ja immer, alle Projekte linear durchzuplanen. Du hast mir ein Ziel gegeben, ich plane das Projekt linear durch. Obwohl wir beide wissen, beim Start des Projektes, dass diese Linearität wird eh nicht stattfinden. Also wir laufen einer Chimäre hinterher, wenn du mal ganz platt das siehst. Und was wir uns angewöhnen müssen, einfach zu sagen, Projekte sind halt agil. Wir haben ein gewisses Ziel, das müssen wir halt immer iterieren und müssen gucken, wie wir da rauskommen. Die Kollegen von Evonik haben einen sehr schönen Begriff dafür geprägt, verschmerzbarer Verlust. Lass dich doch bitte mal zu Anfang eines Projektes auch mal hinsetzen und kalkulieren, wenn das Ding nicht funktioniert. 80% der Projekte funktionieren nicht. Was ist denn der maximal verschmerzbare Verlust, den wir dafür in Kauf nehmen bereit sind? Und ich glaube, wir müssen da mal mehr Lockerheit reinbringen, das austesten und weniger versuchen, das alles in solche Stahlsilos reinzugießen, in strengen Projektstrukturen. Wir müssen uns mehr Gedanken drüber machen in den Projekten, wie schaffe ich es denn, die richtigen Leute zusammenzubringen, nämlich Know-how-Träger, wie schaffe ich die denn tatsächlich, dass die cross-funktional zusammenarbeiten, also weniger so starre Projektstrukturen als vielmehr, ja, wir wissen, wo wir hinwollen, aber wir enablen auch Leute. Und ich glaube ja zutiefst, das letzte Satz dazu zu den Projekten, dass ganz oft ein seniorer Projektleiter einfach fehlt, der sagt, okay, ihr könnt mich kündigen, ihr könnt mich rausschmeißen, ihr könnt mich vierteilen, fällen, alles gut, aber ich habe ein Mandat, ich habe einen Auftrag und das mache ich. Und ich weiß, dass ich mich vielleicht nicht bei allen jetzt hier gerade beliebt mache, aber das ist mein Auftrag. Und ich glaube, das brauchen wir mit Haltung, aufrecht, geradlinig solche Projekte durchzumuckeln.
Das ist ja auch ein bisschen ein Plädoyer für diese Seniorität, die man braucht. In Austin haben sie es immer Creative Generalist genannt. Also man muss alles so ein bisschen verstehen, man muss so ein bisschen diese Hubschrauberperspektive einnehmen können, muss auch für Sternschritte und Pivots jederzeit bereit sein, also eben nicht nur geradeaus. Das ist spannend. Was würdest du denn Unternehmen, die jetzt diesen Podcast hören oder vielleicht auch GründerInnen, die diesen Podcast hören, was würdest du denen eigentlich raten? Was ist eigentlich eine Digitalisierungsfalle, die man vermeiden kann? Also wie steigt man ein, um diesen Weg langsam, aber dann doch sicher zu begehen?
Also ich glaube zutiefst, erstens, um Erfolg zu haben, setze dich mit den Inhalten einmal auseinander. Und zwar nicht nur auf Headline-Ebene, sondern versuch mal, das zu verstehen. Was macht ein Large Language Model? Was passiert denn da im Hintergrund? Ne?
Das ist die neue Grundschule eigentlich so ein bisschen.
Ja, also, aber bei allen Themen quer durch, auch bei CRM, so eher klassischen Themen, hast du eigentlich genau das Gleiche. Ne? Was macht denn das Ding? Wie soll das sein? Wie sieht denn dann praktisch eine Prozessabbildung da drin aus? Sowas. Das eine mal, versuch mal im Inhalt, in Qualität und Tiefe deine Arme drum zu bekommen. Das zweite ist, was ich allen immer empfehle, ist, tauscht euch mit anderen Leuten aus. Es gibt 34.000 Unternehmen, die, was weiß ich, nicht an KI irgendwelchen Sachen rumbasteln oder die Marketing-Automatisierung schon gemacht haben oder sich ausprobiert haben, sowas. Was sind denn Best Practices? Was sind Lessons Learned? Also was kann ich denn von dir lernen? Und da hat jeder wirklich Freude und Spaß dran. Und ich muss mich mit anderen Leuten austauschen. Das dritte ist, schau dir halt wirklich an, wie sieht dein Projektzusammensetzung aus. Wen etablierst du, setzt du rein als Projektleiter und welche Leute arbeiten da mit dran? Du brauchst halt gute Leute, die auch wirklich mit Seniorität sagen, und selbst wenn das Projekt an die Wand fährt, ich stehe immer noch da und sage, ja, das ist mein Projekt. Also ich habe die Haltung, das Rückgrat auch, sowas durchzufechten. Und jetzt nicht, weißt du, nicht wie so ein Blatt im Wind, sich permanent hin und her zu biegen, dann wird das Projekt niemals erfolgreich.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, würde der Volksmund an dieser Stelle
vielleicht auch sagen. Das ist weniger durch politische Opportunität getrieben, als vielmehr zu sagen, Haltung zu zeigen. Ich habe bei, ich glaube, 3-4 Mal in meinem Leben hatte ich die Freude, Projektleiter zu sein bei einer CRM-Einführung. Und es ist da immer so, dann CRM, das Biest ist halt, oder der Grundtenor des Biestes ist halt, dass CRM per Definition immer crossfunktional geht. Und das heißt, du hast auf einmal 34.000 verschiedene Stakeholder am Tisch sitzen, wo jeder seine eigene Agenda hat oder Wünsche hat oder sonst irgendwas. Und du musst halt, glaube ich, da einfach, wenn du einmal jetzt Ja sagst, wo du halt nicht hättest Ja sagen sollen, fliegt dir das spätestens 2 Wochen später wie ein Bumerang an den Kopf. Und die Frage ist wirklich die, du brauchst seniore Leute, die sagen, das ist der Scope, das ist der Fokus. Und da weichen wir auch nicht davon ab. Also weißt du, eher Haltung und Klarheit, auch selbst wenn es mal hampelig wird.
TM und auch KI leben von Daten. Ich sage immer, frag dich nicht, was die KI dir geben kann, frag dich, was du ihr geben kannst. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in den Endspurt. In 2030, also in 4 Jahren, was glaubst du, an was haben wir uns dann gewöhnt? Marketing hat ja oft was mit Emotionalität auch zu tun gehabt. Eigentlich sind wir ja, viele sind, glaube ich, auch ins Marketing gegangen, weil es halt ja auch eine Fähigkeit war, das gut zu spüren. Wenn wir jetzt ausschließlich über Daten reden und die Daten mächtiger werden und wir sie auch suchen und wir sie auch wirklich kompetent zusammenbringen. Von was werden wir uns wohl verabschieden müssen in 4-5 Jahren im Marketing? Was wird das Marketing 2030 eigentlich sein?
Oh, gute Frage. Also ich glaube, diese Unterteilung KI versus Rest von irgendwelchen Anwendungen wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr haben, weil KI integraler Bestandteil ist von allem, was du irgendwo machst. Ja. Erstens. Zweitens, KI wird halt auch integriert sein in alle Systeme, was CRM angeht, Marketing, Automatisierung angeht, sowas. Du wirst, was du heute noch nicht hast, Data Science, Marketing, Mix Modeling und dergleichen, was ja heute meistens separat läuft, wirst du integriert haben direkt in die Kernprozesse und idealerweise in Realtime. Also wirst du ganz viel, also Datenintelligenz auch dann da reinbringen. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, vielleicht liegt es an meinem biblischen Alter, dass es immer zu einer Bewegung gibt es irgendwann eine Gegenbewegung. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema Kreativität, wie mache ich denn Marken, auch wenn es jetzt in der Wahrnehmung vordergründig erstmal nach hinten tritt, dass das wieder genauso seinen Rebounds haben wird, wie andere Themen auch. Du wirst halt sagen müssen, wie baue ich denn Marken auf? Oder mit, um es mit Byron Sharp zu sagen, tatsächlich, wie schaffe ich denn Mental Availability, dass du, Uwe, wenn du deinen Agenten briefst, er möge dir neue Sportsachen besorgen, dass du halt wirklich gewisse Marken direkt im Kopf hast und sagst, ich möchte halt die Turnschuhe haben von Nike oder sonst irgendwas. Also das Pendel schwingt jetzt im Moment mehr so Richtung Daten, aber dann auch wieder, wie baue in Richtung Data, wie baue ich denn Marken? Wie mache ich das? Wie schaffe ich bei dir ein Markenbild zu verankern, so diese Mental Availability, dass du sagst, Mensch, das ist meine Marke, die habe ich für mich entdeckt. Und da eher auf den bestehenden Grundstrukturen neue Ideen und Konzepte entwickeln, wie schaffe ich denn immer wieder eine Marke zu verankern?
Du meinst also, der bessere CMO, ich provoziere etwas, auch in 2030 wird der Mensch sein?
Ich glaube ja. Und ich glaube nur, dass die Schwierigkeit ist für diesen Menschen, ist, du musst halt alles machen. Früher warst du als Marketingleiter oder als Marketingverantwortlicher, warst du eher mehr der Brandmensch oder du warst halt mehr der CRM-Mensch oder du warst sonst irgendwas. Ich glaube, in der Zukunft musst du halt multipolar schizophren veranlagt sein, weil du unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringen musst. Ich glaube, andersrum formuliert, ich glaube nicht, dass es noch den reinen Markenmenschen geben wird, der so klassische Werbung mal gemacht hat. Das gibt es nicht mehr. Sondern du wirst versuchen müssen, auf 5-6 Töpfen parallel zu spielen und dir auch Kompetenzen da anzueignen. Das heißt, es wird auf der einen Seite schwierig, denn du musst dich mit Themen auseinandersetzen, die möglicherweise persönlich gar nicht so richtig liegen. Auf der anderen Seite natürlich auch sau spannend, ne? Interdisziplinär zu gucken, wie funktioniert denn eine IT, wie funktioniert denn Markenmanagement, also ganz unterschiedliche Themen an einen Tisch zu bekommen. Es geht nicht mehr oder, sondern es geht nur immer und. Und das ist biestig für dich als Marketingverantwortlichen, als auch für deine gesamte Organisation.
Sehr gut. So, zum Endspurt ein kleiner Werbeblock. Nächste Woche in Berlin hast du den Marketing Tech Summit. Das ist für dich ein Highlight, aber ich glaube auch für viele Besucher wird das ein Highlight. Was erwartest du und worauf freust du dich?
Also die Idee des Marketing Tech Summits ist ähnlich wie beim Marketing Tech Monitor, wirklich in Qualität und Tiefe Inhalte abzudecken. es kommen die jeweiligen Marketingverantwortlichen, sei es von Henkel, Deutsche Telekom oder von vielen anderen Unternehmen, kommen an den Tisch und erzählen tatsächlich mal, wie haben Sie das denn gemacht? Was sind Ihre Lessons learned? Wir haben insgesamt knapp 60 Referentinnen und Referenten am Start und mit einem bunten Potpourri von Retail Media über Ad Fraud beispielsweise bis hin zu Customer Experience Management oder KI-Agentenanwendungen. Wie mache ich das denn? Und das Ziel ist tatsächlich wirklich, dass man rauskommt und sagt, ich habe hier was mitgenommen. Also waren nicht nur Dienstleister, die sich gegenseitig bespaßt haben oder einen Sales Pitch nach dem nächsten abgeliefert haben, sondern man kommt raus und sagt wirklich, ich habe jetzt hier mal so 3-4 Lessons learned mitgenommen. Wow, die schreibe ich mir mal auf, die muss ich wirklich mitnehmen. Das ist das Ziel und das haben wir die letzten Jahre seit 2019 schrittweise aufgebaut. Wir warten so 350, 380 Kolleginnen und Kollegen dann in Berlin. Und das wirklich, meine Hoffnung ist, dass alle wieder rauskommen und sagen, wow, das war ja wirklich mein Kontrapunkt. Also weniger Dog and Pony Show und lustige Bespaßung, als vielmehr Hardcore Insights und Lessons learned.
Sehr gut. Ja, ich habe auch eine ganze Menge hier mit rausgenommen. Für mich war das schon ein kleiner Marketing-Tech-Summit. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich wünsche dir viel Spaß in Berlin, viel Erfolg, gute Gespräche. Und dann freue ich mich, dich auch weiter auf deinem Weg begleiten zu können beziehungsweise zu beobachten. Dir alles Gute, lieber Ralf.
Danke gleichfalls, Uwe. Es war mir wie immer eine Freude mit dir. Danke dir.
Berger, der Podcast.